Herzlich willkommen zur vierten Runde von Frings Frag. Das war gerade wunderbare Musik von Jan Henning. Wir haben sie leider verpasst, aber wir kennen uns schon von vorherigen Formaten. Toll, dass du wieder dabei bist. Musik aus Los Angeles. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wo es noch schöner ist und weshalb die Antwort Nürnberg lautet, dann sind Sie hier genau richtig bei Frings Frag mit dem Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Markus Söder. Schön, dass Sie nochmal beim Katholikentag dabei sind.
Grüß Gott. Hallo.
Danke. Wir sind verabredet, um eine Stunde über den sozialen Zusammenhalt in Zeiten des Umbruchs zu sprechen. Ein großes Paket zwischen Politik und Kirche sicherlich angesiedelt zu dem wunderbaren Format. Wer vielleicht schon in den letzten Tagen dabei war oder in den letzten Jahren weiß, dazu gehört, dass es erstmal das Lieblingsgetränk des Gastes gibt. Ich bin dieses Jahr schon durch eine ganz schöne Achterbahn gegangen nach Red Bull und Wein. Weiß ich oder vermute ich, dass es bei Ihnen Cola Light ist?
Ja, das ist so eine Sache. Wenn man einmal was gesagt hat, dass man es gut findet, dann wird man gestalkt damit. Mhm. Und das ist bei mir, ich habe mal gesagt, ich trinke Cola Light, also kriege ich immer Cola Light. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich mag eine Schwarzwälder Kirsch, deswegen seit 10 Jahren, egal zu welchem Verein.
Ah, Schwarzwälder Kirsch.
Ja. Und weil ich mal in der Jugend gesagt habe, oder früher, ich finde Star Wars gut, habe ich über 130 Lichtschwerter im Keller geschenkt bekommen. Aber ich nehme auch ein Cola Light.
Ich hab natürlich auch, weil wir in Franken sind.
Also Wein würde ich jetzt, will ich jetzt keinen
trinken. Also mit Frau Klöckner hatten wir eine halbe Flasche leer.
Das glaube ich, ja. Das glaube ich sehr. Das glaube ich. War dann gute Stimmung, oder?
Das war, also ich glaube, ich habe mehr getrunken als Sie, gebe ich zu. Aber ja, es war trotzdem eine sehr gute Stimmung, gute Überleitung.
Was haben Sie jetzt in Vorbereitung dieser Veranstaltung getrunken?
Ich bin immer noch wach von Donnerstag aufgrund der Red Bull, die ich mit Ihrem Kollegen Alexander Dobrindt getrunken habe.
Der trinkt relativ viel von dem pappigen
Zeug. So viel, dass er es nicht sagen wollte. Wie viel? Wie viel Cola Light ist es bei Ihnen?
Ich trinke in der Regel 1 am Tag, okay, meistens am Morgen. Okay, zwei Tassen Kaffee am Morgen, vielleicht ein Cola Light. Und dann über den Tag wird es dann deutlich gesünder.
Okay, das ist...
Wasser und...
Genau.
Ja, das Wasser ist voll vegan, das ich trinke. Also das, da lasse ich nichts rein. Also kein Schweinebraten ins Wasser.
Die Kulinarik könnte also auch noch Thema werden. Ich sage auch noch Hallo an alle, die zuhören. Wir zeichnen auf für domradio.de und ZDK. Das heißt, alle, die jetzt leider keine Chance hatten, standen noch sehr, sehr viele Leute vor der Tür, die können das nochmal nachhören. Aber jetzt will ich natürlich mit Ihnen ins Gespräch kommen und erstmal biografisch anfangen. Sie sind der fränkischen Heimat weiterhin sehr verbunden. Das sieht man, das hört man. Mich würde interessieren, woher die Faszination für Politik kommt. War das das Elternhaus? Ist es die fränkische Gegend? Was hat Sie politisiert?
Interesse in der Schule an Geschichte zunächst mal. Mich hat Geschichte sehr interessiert. Die römische nicht ganz so, denn das war Latein. Und da habe ich ein bisschen gefremdelt in der Schule mit Latein. Also insofern ist die Messe auf Latein noch nicht so ganz meins. Und dann habe ich Geschichte interessiert. Und wenn man aus Nürnberg kommt, Stadt der Reichsparteitage, das einzig erhaltene Ensemble noch aus dieser Zeit, dann bekommt man eine andere Nähe und einen anderen Eindruck und stellt sich plötzlich die Frage, wie konnte sowas passieren? Wie konnte so eine Geschichte passieren? Und bin dann, wenn man von Nürnberg eine Stunde ungefähr fährt, das kennen ja viele auch, war man damals bei uns sofort an der Mauer. Und da habe ich mir so als junger Mensch gedacht, wieso ist da eine Mauer? Und da waren Soldaten drauf und da habe ich mir also als ganz junger gedacht, ja, schützen die ihr Land vor uns? Und habe erst mit der Zeit gemerkt, dass die ihre Leute bewachen, können schützen. Und dadurch hat sich so ein Impuls gegeben, sich auch für Politik zu interessieren und der festen Überzeugung, der ich war, man darf es nicht anderen überlassen. Und der Begriff nie wieder, der hat sich bei mir damals eben so ein Stück eingeprägt und den lebe ich ehrlicherweise bis heute, weil ich finde und bin der festen Überzeugung, dass wir zu oft zu nachlässig und zu zäh, zu müde sind, wirklich das zu erhalten, was uns schützenswert ist, nämlich diese Demokratie gegen all die Bestrebungen sind, die Demokratie kaputt zu machen. Und das habe ich damals mir so überlegt und habe damals schon gesagt, nicht den lautesten Schreihälsern das überlassen und das mache ich heute auch so.
Sehr gut. Vielleicht noch so eine Geschichte wie die Cola Light, die Ihnen vielleicht jetzt ein bisschen nachhängt, ist die, dass ich gelesen habe, dass über Ihrem Bett der Kindheit ein Franz Josef Strauß Poster hing. Mich würde interessieren, was Sie über junge Menschen sagen würden, die heute Poster von Friedrich Merz oder Markus Söder hängen haben.
Also im einen Fall natürlich danke.
Und in Ihrem Fall?
Also ich fand... Auch danke, fand ich gut. Ich fand Strauß toll. Ich habe eine Veranstaltung mit ihm erlebt. Alle sagen ja, dass heute Politik so hart ist. Das war damals ziemlich hart bei Strauß. Riesen Marktplatz. Die eine Hälfte hat gegen Strauß geschrien. Ich habe Franz Josef intoniert und hatte tatsächlich dieses große Poster über dem Bett hängen, was wirklich eine Herausforderung war, weil es war genau in der Zeit, wo ich mich auch interessiert habe für junge Damen. Und wenn man ein riesiges Gesicht von Strauß in der Spätphase, über dem Bett hängen hat, was dann auch zu den ersten Blicken gleich führt, dass man Strauß sieht, da hat es schon Zielkonflikte auch gegeben. Aber ich habe mich da doch entschieden und fand
für das Poster oder?
Fürs Poster. Ja. Da muss man eine klare Linie ziehen.
Total nachvollziehbar.
Ich fand den halt einfach cool. Was hatten Sie denn für Poster im Zimmer hängen?
Ich hatte, ich glaube, keine Politiker-Poster.
Ja, was denn sonst? Sagen Sie mal.
Ich hatte lange das Poster, das bei Akte X im FBI-Büro hing.
Das Alien.
UFO. Ja,
aber genau. Sind Sie mal ehrlich, da stimmt auch was nicht, oder?
Nee, aber
wie bei mir, ja. Das stimmt dann aber auch was nicht, wenn man das...
Es ist korrigiert worden.
Da sind wir, glaube ich, beide auf dem gleichen Trip. Der war übrigens selbst immer großer Akte X-Fan.
Wer?
Ich?
Was ist denn? Dann korrigieren wir das jetzt gegen Star Wars
vielleicht. Ja. Nein, das ist ja, schließt sich ja nicht aus. Aber ich fand Akte X immer super.
Ich habe aber ein bisschen nerdhaft nach dieser Strauß-Anekdote mir nochmal das Interview angeschaut, das Günter Gauss mit Strauß 64 geführt hat. Was sich ja eh irre lohnt, diese ganzen Interviews nochmal sich anzuschauen.
Alle auf YouTube kann man.
Alle, genau. Also ich habe das beim Spargel-Challenge, habe ich mir das nochmal angehört. Und es gab ein interessantes Zitat, gleich zu Beginn. Ich glaube, das ist sogar die Anmoderation von Gauss. Ich will das kurz vorlesen. Es gibt wohl keinen zweiten Politiker, wie gesagt 1964, in der Bundesrepublik, über den so viel festgefügte Urteile und auch Vorurteile im Guten wie im Bösen existieren, wie über Sie. Und ich finde, es ist ja eine relativ Frühphase. Ich meine, Strauß hat bis in die 80er hinein aktiv die Bundes- und Landespolitik mitgeprägt. Er hat wahnsinnig polarisiert. Mich würde interessieren, kann so jemand oder könnte man mit der Attitüde, mit der Strauß-Politik hat heute noch reüssieren?
Ich glaube, nein, nicht in der Form. Aber jeder Politiker oder Politikerinnen waren in ihrer Zeit. Ich meine auch ein Herbert Wehner zum Beispiel, so wie der aufgetreten ist, in der Härte, Brutalität, mit auch einer Aussprache, die jetzt heute, muss man mir genau zuhören, dass man es versteht. Das sind völlig unterschiedliche Zeiten. Wir leben in einem ganz anderen Zeitalter. Darum finde ich auch immer das so komisch, wenn so Ergebnisse verglichen werden. Ich kriege oft die Frage von Journalisten, Herr Söder, Strauß hatte 60%, Sie haben weniger. Warum haben Sie weniger in Umfragen, sag ich, warum habt ihr weniger in der Auflage? So, die Welt verändert sich sehr rasch und das, was damals war, Kalter Krieg, Druckszenario, das kann man nicht vergleichen. Ich bewundere allerdings diese Generation, auch von Adenauer, Strauß, dann später auch von anderen, natürlich anderen Parteien, die unter einem ganz anderen Druck ein Land aufgebaut haben, das wirklich kaputt war, das ökonomisch, aber auch moralisch völlig zerstört war. Und ich habe immer so das Gefühl, dass genau in dieser Generation da ein anderes Bewusstsein war, welch hoher Schatz die Demokratie und welch hoher Schatz auch der Frieden ist. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir genau diesen Schatz wieder mehr bewahren lernen.
Ganz eng mit Ihnen in Ihrer Biografie verbunden ist das Christliche. Mir fällt auf, dass Sie wenigen Spitzenpolitikerinnen und Politiker sehr offen über Glaube sprechen, über ihren Zugang zu Religion. Aber trotzdem nochmal sozusagen unter einem Brennglas gefragt, welche Bedeutung hat das für Sie? Welche Bedeutung hat für Sie die Religion?
Ja, schon eine wichtige. Ich meine, ich hab eine christliche Erziehung. Ich bin evangelisch, weil meine Mutter, mein Vater nur heiraten. Also mein Vater durfte meine Mutter nur heiraten. Vater war katholisch, aber jetzt kein sehr, der war Handwerksmeister, der hat gesagt, okay. Ist halt so, ja. Und der durfte aber nur heiraten. Es hat dann der Großvater von meiner Mutter gesagt, wenn es evangelisch ist. Ich bin also evangelisch erzogen worden. Und wie alle in der Jugendarbeit, es hat viel Freude gemacht. Aber an der Schule, Religion gehört, neben Geschichte gehört immer zu den sicheren Einserfächern bei mir. War einfach so. Hab mich halt einfach interessiert, hab mich bewegt, hat mich immer berührt. Und immer die Person Jesu Christi. Dann kommen später so Phasen im Leben, wenn man dann, ja, 18, 19, 20, 22 ist, da geht es ein bisschen verloren bei mir. Ich dachte, ich war damals schon eine Schnitte irgendwie und also stark gewachsen und so. Und dachte mir, kann keiner was. Verstehen Sie? Ich dachte wirklich so. Und dann
Strauß im Rücken.
Dann kam, ja, das Plakat war dann auch wieder schon weg. Und Und dann kam halt irgendwie so ein Moment, der Tod meiner Mutter, ich habe es ja diese Woche bei der Eröffnung auch an anderer Stelle gesagt, kam der Tod meiner Mutter, das war da 4 Wochen vor meiner ersten Landtagswahl, das hat mich ziemlich aus der Bahn geschmissen. Sie war zwar lange krank, aber der Tod war nicht erwartet und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass jemand, der aus meiner Sicht der beste Mensch der Welt war, wieso jemand einfach so lange leiden muss, dann gehen muss, während andere böse Wesen auf dieser Welt einfach rumlaufen, ohne Strafe quasi. Und es hat lang gedauert, bis ich da sozusagen aus, ich habe nicht gezweifelt im Sinne von, ich war weg vom Glauben, aber ich war distanziert. Und habe dann über einen Gebetskreis wieder dazugefunden, auch zu lernen, mit Gott und über Gott zu reden. Und mich hat dann schon sehr getoucht, wenn ich das sagen darf. Und habe daraus auch gelernt, dass ich mit Gott reden darf. Ich habe immer früher gedacht, Mensch, ich kann den lieben Gott nicht um meine Probleme bitten. Er hat ja wirklich andere Dinge, ja, also wirklich zu tun. Und habe das gelernt, dass er auch mich annehmen will. Aber ich muss auch ihn annehmen wollen. Ich muss also auch wollen, den Bezug. Und ich finde, wir sind ein weltanschaulich neutraler Staat. Das ist absolut so. Da gibt es auch keine Frage. Aber ich habe gelernt, dass der Glaube nur im Stillen das eine ist, aber der Glaube mit anderen zusammen und das Bekennen zum Glauben ein untereinander stärkt, einem Hilfe gibt und dass wir alle einfach Hilfe brauchen können. Das hat sich bis heute so gezogen in verschiedenen Situationen meines Lebens. Wenn es einem schlecht geht, wenn man Sorge hat, wenn man Angst hat auch mal oder wenn man schwere Entscheidungen trifft, dann ist Gott helfe, Gott gib mir Kraft einfach für mich ein wichtiger Ratgeber. Man muss nicht glauben, ich bin keinem böse, ich verurteile sowieso keinen, der es nicht kann oder der nicht will, aber ich betrachte das als großes Glück meines Lebens, dass ich glauben kann.
Sie sind nicht nur ein gläubiger Christ, sondern auch sehr aktiv in der Kirche. Sie waren lange auch Mitglied der Landessynode.
Besondere schöne Erfahrung, weil solche Synoden haben ja ein total entschleunigendes Moment. Weil, also ich weiß ja nicht wie euer, aber ich glaube, es ist das Gleiche. Aber die
Sie waren schon zu Gast vor 3 Jahren.
Ja, aber das war ja ein kurzer.
War auch meditativ.
Das ging eigentlich. Da habe ich schon, also länger gezogenes erlebt. Wenn halt dann, was weiß ich, so 30 Grußworte sind und so, also das ist sehr meditativ. Und aber mich hat immer zum Beispiel beeindruckt, so diese gemeinsame Sangeskraft in der Synode. Was ich halt immer schön finde bei sowas, es gibt da auch da, das gilt für Synoden, wie auch andere, es gibt da so ein einendes, unsichtbares Band, ne? Also im Parlament ist es nicht ganz so, da wird man mal aufeinander gefetzt und gestritten und da gibt waren auch Unterschiede, es sind extrem groß. In so Synoden ist es ja auch so, wie bei euch auch, die Menschen untereinander mögen sich schon, aber es gibt ja schon, sagen wir mal, wie heißt es mal in einem schlechten Film, wo der Teufel sagt, meine liebste Sünde ist die Eitelkeit. So. Und das gibt's ja auch, ja. Es gibt auch intellektuelle Eitelkeiten und so weiter, wenn hohe Geistliche miteinander sich austauschen. Aber was egal ist, unabhängig von diesen Positionen und woher jemand herkommt, ist dieses einende Band dieses Glaubens, dieses einende Motiv. Und das fand ich in diesen Veranstaltungen immer sehr schön. Und darum bin ich da auch sehr hingegangen. Und darum schätze ich auch die Laienarbeit. Weil die Laienarbeit nämlich manchmal, so ist mein Gefühl, unverstellter, ehrlicher und auch tiefer an genau dieses einende Band glaubt, als mancher jemand, der das professionell macht. Und darum bin ich froh, dass es die Laienarbeit gibt. Und darum bin ich auch froh, dass der Katholikentag dieses Mal in Bayern und Franken ist.
Dankeschön. In der Synode haben Sie sicherlich auch das Austarieren selber erleben und ertragen müssen zwischen binnenkirchlichen Herausforderungen, politischen, gesellschaftlichen Herausforderungen. Wie ist das hier in der Landessynode, sozusagen in ökumenischer Verbundenheit, frage ich, das gelungen, hier ein gutes Maß zu finden?
Also ich weiß zum Beispiel, dass als Günter Beckstein,
das war glaube ich der Vorgänger,
so ja, als im Bezirk oder Vorgänger jetzt im Amt
in der Synode. Mittelbar,
ja genau. Im Ministerbüro Horst Seehofer. Aber ich weiß, dass es früher brutale Kämpfe in der Synode gegeben hat. Aus diesen Kämpfen, übrigens auch aus politischen Kämpfen quasi, zwischen eher bekennende Kirche und den Konservativeren, das hat sich in meinen 7, 8 Jahren, die ich da war, irgendwie war das nimmer so stark. Ich fand das gut, dass man da nicht nur alles über Politik diskutiert hat, sondern dass man sehr kirchliche Fragen diskutiert, sich auch die Frage gestellt hat, warum ist denn das so, dass wir uns schwerer tun, Menschen zu erreichen? Wie können wir es vielleicht auch schaffen, uns noch weiter zu entwickeln und so attraktiv zu werden, dass wieder andere zurückkommen oder neu kommen, die sich mit dem Glauben beschäftigen. Und deswegen fand ich da das Austarieren, also klar, wenn um Synodalvorsitzende gewählt wird, da gibt es dann so Arbeitskreise und so. Aber ich habe das nicht so schlimm empfunden. Ich fand das eigentlich ganz positiv. Sogar das Verhältnis zur offiziellen Amtskirche war, während ich da war, in der Regel freundlich. Also meistens doch.
Sie haben schon erwähnt, wir zeichnen ja hier beim Katholikentag auf.
War natürlich auch schon beginnend die Zeit. Die Evangelische hatte damals den Vorteil gehabt, dass ihre Missbrauchssituation, also die Missbrauchssituation in der evangelischen Kirche ja zeitversetzt gekommen ist. Und am Anfang gab es ja den einen oder anderen, der gedacht hat, das ist bei uns nicht quasi. Und das, ich habe damals schon gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich fand, muss ich ja sagen, bis heute ist es diese Aufarbeitung bei sexualisierter Gewalt, fand ich schade, dass das so spät in Gang gesetzt wurde. Ich finde, heute wird da anders drüber geredet, heute wird sich anders bemüht, auch wenn noch nicht alles geklärt ist. Ich habe damals auch Genswein, hat es dann an der Stelle gesagt, Genswein, damals gesagt, warum habt ihr nicht von Anfang an auch in Rom viel klarer sich dagegen gewendet? Weil es gibt nichts Schlimmeres als den Missbrauch einer moralischen Garantenstellung, um sexualisierte Gewalt auszuüben damals. Und dann hat mir Genswein gesagt, wir haben doch reagiert und haben nach einem Jahr eine Erklärung abgegeben. Das sei für vatikanische Verhältnisse geradezu hektisch, habe ich gesagt, aber für Betroffene und für die Menschen viel zu spät. Und das kam dann später auch zeitversetzt in genauso in der evangelischen Kirche. Und ich empfinde bis heute es als extrem schade und unglücklich, dass man das nicht stärker gemacht hat, weil ich spüre bei vielen Menschen, die heute Distanz haben zur Kirche, dass sie auch aus dieser Zeit sich ein Stück weit abgewendet haben. Und das sollte eigentlich nicht sein. Darum ist die weitere Aufarbeitung, die meiner Meinung nach noch nicht vorbei ist, ein ganz wichtiges Moment, das Kirche, egal welche, weiter betreiben muss.
Sehr, sehr großer Komplex, den ich natürlich jetzt auch nicht unkommentiert lassen will, weil wir natürlich,
völlig klar,
weil wir ja im Grunde genommen wirklich hier Erfahrungen früher gemacht haben, Fehler früher gemacht haben, auch in der Aufarbeitung und damit auch Wissen generiert haben, das wir auch gerne allen anbieten, weil es viele, viele Organisationen inklusive des Staates gibt, die, glaube ich, da noch vieles vor sich haben. Wir haben im Grunde genommen mit dem Canisius-Kolleg vor 16 Jahren begonnen in Berlin und sind immer noch mittendrin. Und wenn man realistisch ist, dann muss man sagen, es wird eine Generationen bis hin zu vielleicht einer Jahrhundertaufgabe bleiben, um sowohl den Betroffenen gerecht zu werden, denen, die überlebt haben, was sie in der Struktur der katholischen Kirche erlebt haben, aber auch um die richtigen Schlüsse zu ziehen. So, und das ist, finde ich, jetzt auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir erleben uns selber gerade als katholische Kirche, als Zentralkomitee, das Verantwortung übernommen hat mit dem Beginn des synodalen Weges, im Grunde genommen in einer ganz großen Ambivalenzsituation, weil wir uns massiv mit uns selber beschäftigen müssen, weil wir es uns selbst jetzt beweisen müssen, aber eben den Betroffenen, die im Zentrum stehen des Ganzen. Und wir stehen vor großen Themenkomplexen. Sie haben in der evangelischen Kirche, glaube ich, andere Ursachen, die den Missbrauch begünstigt haben als bei uns. Bei uns geht es um Macht, es geht um die Sexualmoral, es geht um die priesterliche Lebensform, es geht um die Beteiligung und um den Ausschluss der Frauen. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die total im Umbruch ist. Weder die Gesellschaft noch die Politik wartet darauf, dass wir jetzt hier unsere Hausaufgaben in den nächsten 3 Jahrzehnten klären. Und bei Ihnen beginnt es jetzt vermutlich erst so. Also überspitzt formuliert, und ich meine, ich spreche Sie jetzt nicht als Vertreter der EKD.
Ja, nein. Das ist natürlich das, was dieses Thema, glaube ich, neben vielen anderen Fragen, aber das ist das, was für viele in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnt, würde ich mal sagen, ein Grund war, Distanz zu haben. Aber ich finde, dass umgekehrt auch neben dieser Aufgabe auch das andere gesehen werden muss. Das sieht man auch an diesem Tag, weil ich diskutiere da auch mit Leuten, die sagen wir mal etwas kirchenfern sind, die greifen an die Kirche ganz ein und sehen gar nicht, wie viel Engagement, wie viel Liebe, wie viel Herzblut, wie viel Zeit reingesteckt wird, jede Woche in unzähligen Gemeinden dafür zu arbeiten. Und die Kunst ist, und das macht ihr auch, finde ich sehr positiv, genau neben der Aufarbeitung dessen, was notwendig ist, aber auch zu zeigen, wie viel Substanz in Kirche nach wie vor steckt und auch dieses positive Moment. Ich finde halt, das ist so eine so unglaubliche Botschaft nach wie vor. Es gibt keine stärkere Botschaft, die Jesus Christus uns mitgibt, so habe ich das immer empfunden, dass wir alle, so wie wir sind, gemocht und angenommen werden. Egal wie unterschiedlich wir sind, egal wo wir herkommen. Dass jeder von uns gleich viel bedeutet. Dass man immer hinfinden und umkehren kann. Also du brauchst nicht ein Bankkonto voller guter theologischer Aussagen haben, ja, wo du dann dein Leben lang der brave Katholik oder Evangelische warst und auch nicht die Zahl der Gottesdienstbesuche musst zählen. Es muss dann sozusagen der Moment sein, wo du den Weg findest und dass eben auch Vergebung möglich ist. Und deswegen finde ich diese Botschaft, so ist mein Gefühl, von allen Botschaften, die so durch Welt und Netz geistern, wir werden überflutet jeden Tag von Millionen von Dingen, ist es letztlich die wichtigste jedenfalls für mich. Und der Gedanke, ich muss ja sagen, der Gedanke, dass nach dem Tod noch was anderes kommt, auf das ich keine Angst haben muss, sondern auf das ich mich vielleicht dann sogar freuen darf, das finde ich so stark. Und ich finde, darüber sollten wir auch ab und zu wieder reden, weil es nämlich einzigartiger Zugang ist, den nur Kirche, nur Glaube und nur Jesus Christus bietet.
Und genau das erleben wir auch gerade beim Katholikentag. Wir haben einige hundert Veranstaltungen, die sich ausschließlich mit Glaubensfragen, mit Spiritualität beschäftigen. Die Veranstaltungen sind alle genauso voll wie die Veranstaltung jetzt hier gerade mit Ihnen. Aber genau daraus, aus den Glaubensinhalten, aus der Soziallehre, aus der Botschaft Jesu Christi, leiten wir eben auch unser politisches Engagement ab. Und deswegen die naheliegende Frage, ne? Wie betrachten Sie den politischen Anspruch, den Kirche, aber vor allem Christinnen und Christen eben auch haben, wenn es darum geht, öffentlich zu intervenieren gegenüber der Politik?
Ich würde sagen, das sind nochmal zwei Dinge. Also Christen und Christen, jeder ist ja selbstständig verantwortlich und jeder ist ein emanzipiertes, freiheitliches Wesen. Also hat auch das Recht, das zu tun. Und natürlich ist ja auch immer klar, auch die Kirche ist immer ein Stück politisch, ja? Immer ein Stück politisch. Parteipolitisch, ja, da schmerzt es manchmal ein bisschen, ja? Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber im Grunde genommen muss ja Kirche das auch tun. Muss sich auch im öffentlichen Diskurs einbringen. Und deswegen, damit habe ich letztlich kein Problem. Wenn es in der Gesamtbreite im Angebot ist, so wie ich es gesagt habe, dann fühle ich das mehr als okay. Wenn es jetzt nur das eine wäre, dann würde ich sagen, dann besteht zumindest in der Wahrnehmung die Gefahr, dass man sich quasi nur um den einen Diskurs kümmert und das andere vernachlässigt. Wenn beides dabei ist, ist das mehr als okay. Und also wir in Bayern machen es ja so,